In der sechsten Reihe der Predigtexte, liebe Gemeinde, haben wir zum heutigen Sonntag Kantate, zum Deutsch singet, einen neuen Text aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und dort heißt es im 15. Kapitel von Vers 2 ab. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Amen. Auf welchen Ton hören wir? Auf welche Melodie achten wir? Auf welche Stimme sind wir denn eigentlich gestimmt? Das ist die Frage des heutigen Sonntags, liebe Gemeinde. Keiner von uns hockt in einem schalldichten Käfig, der ihn von allem Lärm abschottet. Wir alle leben miteinander in einer Welt, die laut geworden ist, sehr, sehr laut sogar. Da ist die erste Stimme der Macht, die in den Machtzentralen angestimmt wird. In Ost und West klingt sie gleich eindringlich und aufdringlich. Wir sind die Größten, wir sind die Besten, wir sind die Stärksten, wir bringen den Frieden. Da ist die zweite Stimme des Kampfes, der auf den Kampffeldern gesungen wird. Lautstark ist diese Stimme und unversöhnlich zugleich. Nieder mit den Feinden, Solidarität mit den Kämpfenden. Endlich, endlich zusammen nach vorne. Da ist die dritte Stimme des Geschreis, der von vielen Schmerzenslagern kommt und dort geschrien wird. Oft geht es einem durch Mark und Bein. Ich kann nicht mehr, mir reicht's, mach Ende, oh Herr, mach Ende. Da ist die vierte Stimme der Trauer, die in den Trauerhäusern geweint wird. Der Tod hat eine Riesenlücke hinterlassen. Ich bin untröstlich. Leben ist einsam sein. Jeder ist allein. Da ist die fünfte Stimme des Heimwehs. Die sechste Stimme des Zweifels. Die siebte Stimme der Resignation. Die achte Stimme der Verzweiflung. Achtstimmig, 16-stimmig, 32-stimmig. Nein, unzählbar vielstimmig ist das Lied dieser Welt, das uns mit seinen Dissonanzen in den Ohren liegt und uns hart verfolgt. Es ist nicht neu. Nein, es ist nicht neu. Schon Johannes hat es gekannt. Ich meine Johannes der Jünger und der Seher. Es ist immer das alte Lied. In Ephesus spuckte der Kaiser große Töne. Vor dem extra herangekachten Riesenbild musste jeder eine Prise Weihrauch verbrennen. Wer sich diesem Huldigungsakt widersetzte, der wurde als Staatsfeind und als Widerstand gegen die Staatsreligion wurde wegen Widerstand gegen die Staatsreligion auf die Sporadeninsel Patmos abgeschoben. Und so landete auch Johannes auf dieser einsamen Insel und hatte dort mit den Regimekritikern zusammen nichts zu lachen. Das Heimweh bohrte, der Zweifel machte zu schaffen, die Verzweiflung griff um sich, schrille Töne um und um. Und dann geschah es. Die Verse berichten sehr zurückhaltend und leise. Als Johannes eines Tages am Meer saß, vielleicht war es Feiertag oder Feierabend, da hörte er einen ganz anderen Klang. Der kam nicht vom Kampfzentrale oder vom Kampffeld, der kam nicht aus dem Trauerhaus oder vom Schmerzenslager, der kam überhaupt nicht von vorne, von der Seite oder von hinten. Nein, Er hörte etwas ganz anderes. Groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Das war eine neue Stimme. Groß sind deine Wege, Herr, allmächtiger Gott. Das war eine neue Melodie. Groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Das war ein neuer Ton. Über dem alten Lied der Welt erklang das neue Lied des Himmels. Johannes hörte es, er nahm es auf, er hat es geradezu in sich verschlungen und er wurde davon gestärkt. Liebe Freunde, hören wir dieses Lied, hören wir diese Melodie auch noch. Das Geschrei der Kämpfenden ist nicht alles, auch wenn es unseren Ohren heute Morgen wehtut. Das Geschrei der Verwundeten ist nicht alles, auch wenn es uns immer wieder durch Mark und Bein geht. Das Geschrei und Geheul der Trauernden ist nicht alles, auch wenn es diesen unseren Friedhof Erde erfüllt. Über allen Stimmen gibt es eine Oberstimme, die tröstet. Über allen Melodien gibt es eine Hauptmelodie, die ausrichtet. Über allen Tönen gibt es einen Oberton, der uns neu machen kann. Das neue Lied übertönt jede alte Leier. Sie sind eingeladen, jetzt Ihre Ohren einmal zu spitzen und auf diese neue Weise, die in unsere Welt hereingekommen ist, zu hören. Es ist ein Lied mit drei Versen, die unsere Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft umspannen. Der erste Vers, vom Gestern befreit, das ist der Mose-Vers. Johannes schaut hinaus auf die Ägäis. Wasser, nur Wasser, wohin das Auge blickt. Von einem anderen Ufer ist überhaupt nichts auszumachen. Still liegt das Wasser und nur eine leichte Brise geht über die weite Fläche. Und in der untergehenden Sonne sieht es für ihn auf einmal aus wie das Rote Meer. Und dann steht der Durchzug durchs Rote Meer vor seinem inneren Auge. War das ein unglaubliches Erlebnis? Endlich, endlich hatte der Pharao die Aussiedlungsgenehmigung erteilt. Mit Sack und Pack, mit Mann und Maus zogen sie aus der Sklaverei in Richtung Freiheit. Welche Freude mag über diesem unzählbar langen Zug gelegen sein? Und dann besann sich der Pharao eines anderen. Was machen wir ohne Gastarbeiter? Wer schafft uns den Dreck? Wie kommen wir weiter? Streitwagen mit Elitesoldaten donnerten aus der Stadt, um die Ausreißer wieder einzufangen. Dort am Roten Meer hatten sie sie fast gestellt. Nur noch Pferdelängen trennten sie von den um ihr Leben Laufenden. Und dann kam die Flut zurück. Die ägyptische Streitmacht hatte keine Chance. Es gab kein Entrinnen. Mit Mann und Ross und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Mose am anderen Ufer stimmte einen Vers ein. Die gerade noch davongekommenen stimmten mit ein. Und so war dieses Loblied bis weit in die Wüste hinein zu hören. Groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Die Gefangenschaft war endgültig abgetan. Die Vergangenheit konnte sie nicht mehr einholen. Mit diesem Herrn bin ich vom Gestern befreit. Liebe Freunde, das gilt für alle Gefangenschaften bis zum heutigen Tag. Es gab ja nicht nur die Geißel, die die ägyptischen Kapos über den gebeugten Rücken, der Israeliten sausen ließen. Der eine lebte unter der Peitsche des Alkohols, die ihn immer weiter ins Elend trieb. Nicht nur die Gesundheit, auch die Familie ging vor die Hunde. Die ganze Existenz war ein einziger Scherbenhaufen. Und der andere, der lebte unter der Knute der Droge, die ihn bis an den Rand von Selbstmordabsichten brachte. Die Hände begannen zu zittern und die Gedanken gingen nicht mehr zusammen. An Beruf, an Arbeit war überhaupt nicht mehr zu denken. Und der dritte, der lebte an der Fessel einer neuen Religion, an der Fessel von Moon oder Bhagwan oder Mahesh Yogi. Jeder Befreiungsversuch zerrte die Bande nur noch enger. Totale Abhängigkeit war das Ergebnis. Jeder von uns lebte unter der Diktatur der Schuld, die ihn als Kuli degradierte. So, das ist unsere Existenz. Und aus dieser Gefangenschaft hat ein zweiter Mose herausgeführt. Und aus dieser Schinderei hat Jesus selber herausgerettet. Evangelium ist die Befreiung aus allen Gefängnissen. Aber hat sich denn der Teufel eines anderen besonnen? Ist Sünde und Sucht nicht immer wieder dicht auf den Fersen? Werden wir nicht doch eines Tages wieder eingeholt und zurückgebracht in das alte Elend? Und deshalb hat auch Paul Gerhard gesungen, er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all Angst, Furcht, Sorge und Schmerz in Meerestiefes hin. Liebe Freunde, genau das hat auch Gott getan. Jesus an Karfreitag. Paul Gerhard hat es dann begriffen, ja, wenn's, ja, du endlich nimmst du unsere Schuld und wirfst sie in das Meer. Das hat er damals getan. Das macht er heute auch. Liebe Freunde, wer den Mose-Vers hört, der weiß, die Gefangenschaft ist endgültig vorbei. Die Vergangenheit kann mich nicht mehr einholen. Mit diesem Jesus bin ich vom Gestern befreit. Das ist der erste Vers. Und der zweite Vers des neuen Liedes, im Heute beschützt, das ist der Vers des Lammes, der Vers Jesu. Johannes schaut wieder hinaus auf die Ägäis. Eine steife Brise hat plötzlich das Wasser aufgewühlt, immer höhere Wellen klatschen gegen das Ufer. Und in der verschwindenden Sonne sieht dieses Wasser aus wie das Galiläische Meer. Und dann auf einmal steht vor seinem inneren Auge der Sturm auf dem Meer. Ein unvergessliches Erlebnis. Lasst uns über das Meer fahren, hat Jesus seinen Jüngern gesagt. 12 Männer und der Meister stiegen in das Boot bei einer aalglatten See. Und urplötzlich verwandelten Böen und heimtückische Fallwinde das Ganze in ein entsetzliches Chaos. Diese hartgesottenen Männer waren ja einiges gewohnt, aber das war zu viel. Sie kämpften um ihr Leben, sie ruderten, sie schöpften, sie zuchten die Segel fest, aber vergeblich. Der Kahn lief voll und war dem Kinder nahe. Nun gab es nur noch eine einzige Alternative. Entweder Jesu eingreifen oder Untergang. Und so weckten sie den schlafenden Jesus. Nicht der Sturm weckte ihn, nicht das Knarren der Ruder, nicht der Lärm der Wellen. Aber bei dem Anrufen seiner Jünger war er auf einmal hellwach und es bedurfte nur einer einzigen Handbewegung, um diese aufgewühlte See zu glätten. Singen konnten sie nicht mehr. Sie waren außer Atem, aber in ihnen klang dieses Lied auf. Groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Mit dir ist jeder Sturm zu bestehen. Jedes Chaos findet in dir seinen Meister. Mit diesem Herrn bin ich ihm heute beschützt. Liebe Gemeinde, das gilt für alle Stürme bis zum heutigen Tag. Die Anwesenheit Jesu im Boot ist keine Garantie für eine sturmfreie Überfahrt. Wir meinen das zwar, wir möchten das gerne, wir rechnen damit, wir denken, dass wir als getaufte Christen und anständige Kirchgänger ein Recht darauf hätten, nun unversehrt und heil ans andere Ufer zu gelangen. Aber das ist frommer Egoismus, der uns in den Knochen steckt. Und deshalb kommt der Sturm. Und deshalb fängt es gerade bei seinen Nachfolgern an, aus allen Löchern zu blasen. Und deshalb haben gerade die, die es mit diesem Jesus ernst gemacht haben, die Bibel aufschlagen und die beten, gerade die haben es mit Stürmen zu schaffen. Ehestürme, Familienstürme, Stürme im eigenen Herzen. Luther hatte schon recht, wenn er an dieser Stelle bemerkte, kommt Christus ins Schiff, so wird's nicht lange still bleiben. Es wird Wetter und Ungestüm geben. Sturmzeiten aber sind kein Beweis dafür, dass Jesus nicht mehr da ist. Erst in Sturmzeiten wird klar, ob wir an uns selber glauben, oder aber an den, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Und in diesen Sturmzeiten will er seine Verheißung wahrmachen. Rufet mich an in der Not, so will ich euch erretten. Auch heute bedarf es nur einer Handbewegung, um es in unserem aufgewühlten und aufgebrachten Leben wieder stille zu machen. Tiefen, in denen wir zu versinken drohen, sind doch nur Lachen in der Hand unseres Gottes, und in Lachen versinkt man nicht. Doch Gottes große Stunden schlagen dann, wenn wir meinen, unser letztes Stündlein habe geschlagen. Wer diesen Jesus-Vers hört, der weiß, mit diesem Herrn ist mein Sturm zu bestehen. Jedes Chaos, das vielleicht von außen auf uns zukommt in dieser Welt, hat in diesem Herrn seinen Meister gefunden. Mit diesem Herrn bin ich ihm heute beschützt. Doch so ist es, mit diesem Herrn bin ich ihm heute beschützt. Und damit sind wir beim dritten Vers. Für morgen bewahrt. Das ist der Vers der Erlösten. Johannes schaut noch einmal hinaus auf die Ägäis. Es ist wieder ruhig geworden. Nur ein leichter Wind geht über die leicht bewegten Wasser. Eine große Fläche. Und in der noch einmal hervorbrechenden Abendsonne blitzt das auf wie ein gläsernes Meer. Ein unwahrscheinliches Erlebnis. Und dann steht die Gruppe, die Schar der Erlösten vor seinem inneren Auge. Ist das ein Eindruck? Ist das ein Erlebnis? Leute, die unter den großen Tieren dieser Welt so gelitten haben, die sagen, wir sind hindurch. Leute, die durch die Bilder dieser Welt durcheinander gekommen sind, die singen, wir sind am anderen Ufer. Menschen, die im Leid und Tod und Tränen durchlitten haben, die singen und jubeln, wir sind am Ziel. Allein haben sie das nicht geschafft. Ihre Kraft reichte dazu nicht aus. Auch ihr Glaube war dazu nicht fähig. Deshalb singen sie diesen dritten Vers, groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott. Er schafft's. Er bietet sich an. Er trägt hindurch. Mit diesem Herrn bin ich für morgen bewahrt. Und das, liebe Freunde, gilt auch für Ihre Zukunft. Sie wissen nicht, was alles in der neuen Woche auf Sie wartet. Sie wissen auch nicht, wie Ihre persönlichen Probleme und Konflikte gelöst werden könnten. Und Sie wissen auch nicht, ob die Gruppen und Parteien und Völker noch zu einem Frieden finden können. Und Sie wissen es nicht. Und ich weiß es nicht, niemand weiß es, außer Gott. Für ihn ist die Geschichte ihres Lebens und die Geschichte dieser Welt nicht dunkel, sondern gläsern. Das heißt, glasklar. Er durchschaut's, er überblickt's, er hat's im Auge. Nichts kann aus seinem Blickfeld geraten. Und er will jeden, er will sie und mich an jenen Ort bringen, wo die Erlösten singen, wir sind am Ziel. Und wo wir es gemeinsam anstimmen, groß sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, an jenen Ort, von dem es später heißt, und das Meer ist nicht mehr, jenes Meer von Leid und Tränen, das uns heute zu den Tränen zwingt. Wir müssen nur bei ihm bleiben und jene Verse nicht aus den Ohren lassen, vom Gestern befreit, im Heute beschützt, für morgen bewahrt durch Jesus Christus. Halleluja, singst auch du, wenn du Jesus siehst und der Jubel einzuruhen in den Himmel ziehst. Gelobt sei er, der vom Kreuz zum Throne stieg, hilft auch dir zu deinem Sieg. Gelobt sei er. Doch mit diesem Lied kann es wieder neu werden. Amen.